Wir betrachten nun, liebe Freunde, heute Morgen das Thema Anthroposophie Teil 2, Erkenntnisweg und Weltanschauung. Zunächst möchte ich einen Überblick geben über die aktuelle Situation, dann nochmal kurz zusammenfassen die wesentlichen Einflüsse auf Rudolf Steiner, weil das ja für die Weltanschauung grundlegend ist. Wovon war er geprägt? Also nochmal ein kurzer Abriss seines Lebens, ein ganz kurzer. Gestern hatten wir den ausführlichen Abriss. Dann die Definition, was ist Anthroposophie? Dann den Erkenntnisweg möchte ich darstellen und dann schließlich das Weltbild. Ich habe auch einige Folien mitgebracht, die werden wir dann bei dem Teil das Weltbild miteinander anschauen. Zunächst einmal zur aktuellen Situation. Nun, ich habe es gestern schon mal gesagt, die Anthroposophie ist im Kommen. Biologisch-dynamischer Landbau, alternative Veleda- und Wala-Medizin, Waldorf-Kindergärten und Waldorf-Schulen haben Hochkonjunktur. Im Aufbruch zu einer neuen Spiritualität, etwa im Rahmen der New Age-Bewegung, fragen immer mehr Menschen nach esoterischer und anthroposophischer Literatur. Auf der Suche nach Alternativen zur bestehenden Gesellschaft öffnen sich viele kritisch denkende Menschen, zum Beispiel bei den Grünen, den Gedanken Rudolf Steiners über eine Dreigliederung des sozialen Organismus, über einen dritten Weg jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Es fällt auf, dass sehr viele Menschen, die sich selber als Anthroposophen bezeichnen, vor allem die Früchte, aber kaum die Wurzeln des anthroposophischen Weltgebäudes kennen. Es gibt also, und ich gehörte selber auch früher dazu, viele sogenannte Halbanthroposophen. Man findet dann alles gut, aber man kennt noch nicht die wirklichen Hintergründe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Hintergründe erforschen. Nun, ich habe ja mich jahrelang mit Rudolf Steiners Lehre beschäftigt, zunächst schon als Schüler. Aber da war ich auch halb anthroposoph. Ich kannte praktisch nur den biologisch-dynamischen Landbau, die gesunde Ernährung und all diese Dinge, die Demeterkost, die Veleda-Medizin, darauf möchte ich ja heute Abend eingehen. Aber die wirklichen Hintergründe, die hatte ich noch nicht erforscht damals. Nun, ich habe mich dann 8 Jahre lang nach meinem Theologiestudium wissenschaftlich damit beschäftigt, habe es auch schon erwähnt, und eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über Anthroposophie und Bibel, und möchte einige Ergebnisse dieses Studiums auch hier wiedergeben, so wie auch gestern schon. Zunächst einmal nochmals zum Begründer und die Einflüsse auf ihn. Es waren ja auch nicht alle gestern da, es sind einige Gäste nochmal dazugekommen, auch heute Morgen herzlich willkommen. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, lebte, wer weiß es noch, von bis 1800. 61 bis, das ist besser zu merken, 1925. Das ist also 75 Jahre her, sein Todesjahr. Nun, wer war dieser Mann, von dem die einen sagen, er habe die größte Menschentat vollbracht und uns die größte Gottestat zu verstehen gelehrt? Das sagte eben seine Witwe, wie wir gestern auch schon hörten, solche euphorischen Äußerungen. Und den die anderen, seine Kritiker, als außerchristliches Genie bezeichnen, fern vom Quell des Evangeliums, Entschuldigung, das in den Tiefen der Seele sucht und Luzifer findet, so Christian Gar in einer Schrift über Anthroposophie. Wovon war er geprägt? In seiner Autobiografie nennt er frühe übersinnliche Erfahrungen, die ihm das Unverständnis seiner Umwelt einbrachten, etwa der Kontakt mit Naturgeistern und manches andere, wobei er ja in der Autobiografie verschweigt, dieses hellseherische Schlüsselerlebnis, was wir schon betrachteten, wo ihm der Geist einer selbstgemordeten Tante im Bahnhof in Potschach erschien. In Wirklichkeit, hatte ich schon gesagt, handelt es sich dabei aus biblischer Sicht um dämonische Erscheinungen. Der herrschende Materialismus war ihm völlig zuwider, weil er im Widerspruch stand zu seiner Erkenntnis höherer Welten. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, von materialistisch und antimetaphysisch geprägten Philosophen, also Philosophen, die nur an das irdisch sichtbar Stoffliche glaubten, auch von diesen Erkenntnisse zu übernehmen, etwa von Ernst Haeckel und auch Friedrich Nietzsche, den ich gestern jetzt mal noch übergangen hatte, Anschauungen allerdings, die er dann auf die höhere Ebene seiner aufkeimenden Geisteswissenschaft übertrug. Er bezeichnet ja seine Lehre als Geisteswissenschaft. Er formte etwa den materialistischen Monismus Ernst Haeckels zu einem geistgemäßen oder spirituellen Monismus um. Monismus ist die Ansicht, dass alles aus einem Prinzip entspringt. Bei Hegel ist es die Materie, das Stoffliche. Bei Steiner ist es eben der Geist. Alles entspringt aus dem Geistigen. Eine gewisse Berührung übrigens mit dem hinduistischen Denken. Alles fließt aus dem Brahman, aus dem Geistigen, all einen, und entfaltet sich in Emanationen in den Weltenlauf. Außerdem hat er die Vorstellung von einer biologisch-materialistischen Evolution, also Höherentwicklung alles Lebendigen, auf die geistige Ebene ausgedehnt. So machte er etwa aus Friedrich Nietzsches Steigerung des Menschen zum Übermenschen bzw. höheren Naturmenschen. Daraus machte er die Steigerung des Menschen zum Geistesmenschen. Nietzsche, der uns ja den Übermensch lehren wollte, ohne Gott. Und man soll praktisch den höheren Menschen in sich entdecken. Das ist bei Steiner dann der Geistesmensch. Und so gaben Steiner neben hinduistischen und buddhistischen Quellen vor allem Nietzsches und auch Lessings Anschauungen von der Wiederkehr des Gleichen den Anstoß zu seiner Lehre von den wiederholten Erdenleben, von der Reinkarnation. Ich habe morgens immer ein bisschen Probleme mit der Stimme. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem verstehen. Ist es laut genug? Ich habe schon erwähnt, dass Rudolf Steiner eine Zeit lang Herausgeber war von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften und Mitarbeiter am Weimarer Goethe-Archiv. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit dem naturwissenschaftlichen und philosophischen Gedankengut des Klassikers Goethe, der auf diesen Gebieten Naturwissenschaft weniger Anerkennung genoss und bis heute genießt, als auf dem Gebiet seiner dichterischen Leistung. Für Kant, Immanuel Kant, hatte Denken bedeutet, dass man die Erscheinungen, die Phänomene, auf eine abstrakte Ebene herunterholt, um sie dann zu analysieren. Für Goethe hingegen bedeutete Denken, sich zur Höhe der Phänomene zu erheben, um in ihnen zu wohnen. Und so durch die intuitive Hineinversenkung in die Phänomene und die hinter ihnen stehende eine Idee, so entsteht Erkenntnis. Hier begegnet uns das hinduistische Weltbild mit seinem Wechselspiel von Atman und Brahman, von Mikro- und Makrokosmos, von Einzelseele und Weltseele. Einzelseele ist praktisch so wie das individuelle Selbst und die Weltseele, dieses All-Eine Überpersönliche, was auch als das Göttliche bezeichnet wird im Kosmos. Und dieses Mikro- und Makrokosmos, ein Begriff auch aus dem mittelalterlichen mystischen Denken, etwa auch bei Paracelsus, dieses wird durch mystische Versenkung eins. Und meines Erachtens ist dieses Denken vor allem über Plato aus dem fernöstlichen Bereich in das abendländische Denken, in die abendländische Philosophie eingedrungen. Ich hatte schon erwähnt, dass Goethe auch die Vorstellung entwickelt hatte von einer Urpflanze als übersinnlichem Wesen, die alle sinnlich wahrnehmbaren einzelnen Pflanzen als übergeordnete Idee enthält. Also die Urpflanze enthält alle übersinnlichen, ist eine Art übersinnliches Wesen, das alle sinnlich wahrnehmbaren einzelnen Pflanzen als übergeordnete Idee enthält. Alle Einzelpflanzen, alle Einzelerscheinungen sind nur Metamorphosen, also Verwandlungen, der hinter ihnen stehenden Urgestalt. Geist und Stoff sind eine Einheit, und zwar ist der Geist das prägende Prinzip. Steiner griff diese Vorstellungen auf, ich habe es auch gestern schon erwähnt, indem er nicht wie Goethe bei den Pflanzen stehen blieb, sondern auch für den Menschen und den gesamten Kosmos eine Uridee annahm, die durch evolutionäre Höherentwicklung in ihrer Reinheit erreicht werden müsse. Der gegenwärtig sichtbare Mensch sei nur eine Durchgangsstufe auf dem langen Weg zum Geist des Menschen und strebe mit dem gesamten Kosmos seiner Vergeistigung zu. Nun, die Theosophie bedeutete die Fortsetzung und Ausformung der von Goethe angeregten Ideen. Um 1900 trat Steiner der Theosophischen Gesellschaft bei und wurde bald darauf, unterstützt von seiner zweiten Frau Marie von Sievers, Generalsekretär der deutschen Sektion oder Abteilung der Theosophischen Gesellschaft. Diese war ja 1875 unter anderem von dem spiritistischen Medium Helena Petrovna Blavatsky gegründet worden und enthält ein buntes Gemisch gnostischer und esoterischer Lehren. Steiner war also etwa 10 Jahre lang Generalsekretär und es kam dann 1912, 13 zur Trennung und zur Begründung der eigenen anthroposophischen Gesellschaft. Zwei Hauptgründe kamen zu dieser Trennung. Erstens lehnte Steiner diesen gewöhnlichen Spiritismus, wie er bei Blavatsky und ihrer Nachfolgerinnen herrschte, ab, und zwar als eine nicht mehr zeitgemäße Art des Zugangs zum Übersinnlichen. Dieser Verkehr mit Geistern, wie bei Blavatsky und ihrer Nachfolgern und Nachfolgerinnen, gehöre dem vergangenen Zeitalter der Empfindungsseele an, während nun das Zeitalter der Bewusstseinsseele angebrochen sei, indem man mit logischem Denken und unter strenger Disziplin durch meditative Konzentration etwa in die übersinnlichen Welten eindringe. Ferner hatte Steiner eine eigene Christologie oder besser gesagt Christosophie entwickelt und lehnte deshalb die Vorstellung, die die Nachfolgerin von Blavatsky und anderen Annie Besant oder Annie Besant, wie man es auch ausspricht, aufgestellt hatte, lehnte er ab. Und zwar hatte Annie Besant den Hindu-Knaben Jiddu Krishnamurti als den wiedergekommenen Christus oder Welterlöser propagiert, in den Jahren etwa ab 1908 in dem Orden Stern des Ostens. Und das lehnte Rudolf Steiner zu Recht übrigens ab. Er sagte, dass Christus nicht mehr hier im Fleisch auf die Erde kommen würde. Also dieser Hindu-Knabe könne nicht der Christus oder Welterlöser sein. Krishnamurti ist ja inzwischen auch in hohem Alter verstorben, mit ungefähr 90 Jahren, ohne die Welt erlöst zu haben. Steiner sagte, dass der Christus in der Äthersphäre der Erde gegenwärtig sei. Das ist natürlich genauso fragwürdig, aber das war einer der Hauptgründe, warum es damals zur Trennung kam, auch von persönlichen Konflikten abgesehen. Und so entstand also Anfang 1913 seine eigene anthroposophische Gesellschaft und die meisten Theosophen in Deutschland schlossen sich Steiner an. Übrigens interessant, in Unterlengenhardt bei Bad Liebenzell gibt es ja auch sehr viele Anthroposophen, anthroposophische Gesellschaft, aber hier unter Lengenhardt und in Calw sind ja kleine Restzentren der Theosophen auch vorhanden zum Beispiel und auch in anderen Gegenden. In USA ist das viel größer noch, die theosophische Bewegung. Nun kommen wir zum nächsten, zur Definition. Theosophie heißt Weisheit von Gott bzw. Weisheit vom Göttlichen. Sophia Weisheit und Theos Gott. Anthroposophie aber heißt Weisheit vom Menschen. Anthropos der Mensch und Sophia die Weisheit. Nicht zu verwechseln mit Anthropologie, der Lehre vom Menschen, womit man nun verschiedene Wissenschaftszweige sieht, die sich eben mit den Menschen beschäftigen. Anthroposophie, also die Weisheit von Menschen, die Lehre Rudolf Steiners, wie er sie ausgeformt hat. Natürlich gab es den Begriff auch vorher schon in der Anthroposophia Theomagica von Philateles und anderen, ich habe schon erwähnt gestern, aber Steiner nun hat diese spezifisch esoterische, neuzeitlich esoterische Art der Anthroposophie entwickelt. Wie Rudolf Frieling, einer der Schüler Steiners und der dritte Erzoberlenker der Christengemeinschaft, schreibt, sollen nun Göttliches und Menschliches nicht gegeneinander ausgespielt werden in der Anthroposophie. Also wenn jetzt hier statt Theosophie Anthroposophie steht, das soll nicht ausgespielt werden, Theos und Anthropos. Aber es gehe jetzt zentral um, so schreibt Frieling, einen neuen Schritt im Bewusstwerden des Menschen um sein eigenes Wesen, eine Art höheren Humanismus. Ein höherer Humanismus steht nun dahinter. Und so ergeben sich die zwei klassischen Begriffsbestimmungen, die zwei klassischen Definitionen der Anthroposophie. Es gibt eine Definition für die Öffentlichkeit und eine Definition für die Eingeweihten. Mit HT, nicht mit D geschrieben, ja. Die Eingeweihten, nicht Eingeweide, also bitte nicht verwechseln. Die Definition für die Öffentlichkeit lautet: Anthroposophie ist eine Erkenntnis, die vom höheren Selbst im Menschen hervorgebracht wird. Eine Erkenntnis, die vom höheren Selbst im Menschen hervorgebracht wird. Es gibt also höhere Wesensglieder im Menschen, die dann diese Erkenntnisse hervorbringen. Die Definition für die Eingeweihten ist etwas ausführlicher. Sie lautet: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte. ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte. Also unser Geist soll praktisch hingeführt werden zum Geist im Weltall. Mikrokosmos und Makrokosmos, Einzelseele und Weltseele. Verschmelzung schließlich, Identifikation und dadurch Erkenntnis. Die Aufnahme dieser Geistwesen, die schon über uns stehen, in uns selber. Wir haben ja gestern das schon gesehen. Anthroposophie möchte also kein Dogmen- und Lehrsystem sein, sondern ein Erkenntnisweg. Und sie möchte diese Erkenntnis erreichen, indem der Einzelne, der Mikrokosmos, also die kleine Welt zu Deutsch, mit der großen Welt, dem Makrokosmos, verschmilzt. Nun aber nicht mehr auf dem Weg der mittelalterlichen Mystik, also Versenkung, über das Dogma, die kirchliche Lehre, und auch nicht mehr das Gefühl, wie in der Mystik, das entspräche nach Steiner dem überwundenen Zeitalter der Empfindungsseele, sondern jetzt auf dem neuzeitlichen Weg von Freiheit des Ich und Bewusstseinserweiterung. Das entspricht dem neuzeitlichen Zeitalter der Bewusstseinsseele. Also früher Empfindungsseele, mystische Versenkung, Gefühle, jetzt Bewusstsein, ein bewusster Weg des Eindringens in die übersinnlichen Welten durch meditative Selbstversenkung. Und diesen Erkenntnisweg möchten wir jetzt betrachten. Das ist der nächste Teil nach der Definition, der Erkenntnisweg. Der letzte Teil dann heute Morgen, die Weltanschauung. Ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ja. Nun, den anthroposophischen Erkenntnisweg zu gehen, zielt darauf hin, hellseherisch okkulte Kräfte zu erlangen. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Weg ist in Steiners Büchern Theosophie, die Geheimwissenschaft im Umriss und wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten ausführlich beschrieben. Ich kann ihn jetzt nur kurz skizzieren. Ich möchte aber ganz klar vorausschicken, dass es ein gefährlicher Weg ist, selbst dann, wenn man die von Steiner angegebenen Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Der Mensch, der ihn geht, gerät in finstere, ja, satanische Bindungen hinein, weil es ein Weg von unten nach oben ist, der Weg der Selbsterhebung des Menschen in die göttlich-geistige Welt, wie sie genannt wird. Ich möchte es aber in der Kritik dann ausführlicher darstellen gleich. Das Ziel ist das gleiche wie in anderen okkulten Systemen, etwa im Yoga-Weg, im gnostischen Weg oder in der Rosenkreuzer-Meditation. Der Mensch soll in sich die Voraussetzungen schaffen, dass die übersinnliche geistige Welt bzw. Geisterwelt in ihn einströmen kann. Dazu muss die äußere Wahrnehmung immer mehr ausgeblendet werden. Dazu müssen Denken, Wille und Gefühl auf die übersinnlichen Wirklichkeiten konzentriert werden. Steiner hat dazu verschiedene Stufen entwickelt. Erste Stufe, Studium der Geisteswissenschaft. Zweite Stufe, Imagination. Dritte Stufe, Inspiration. Vierte Stufe, Intuition und weitere Stufen. Dazu nur in Kürze folgende Darstellung. Die erste Stufe ist das Studium der Geisteswissenschaft, wie er sie versteht, also der anthroposophischen Lehre. Gemeint ist vor allem das Lesen steinerscher Bücher und Vorträge. Und zwar, wie er fordert in seiner Schrift Erkenntnisse höherer Welten, das vorurteilsfreie Lesen. Ohne Vorurteil soll man seine Schriften lesen. Ist doch wunderbar. Lesen Sie auch meine Schriften, alle ohne Vorurteil. Ja, so kann man es also verstehen. Naja, das ist natürlich fragwürdig, vorurteilsfrei. Dadurch soll dreierlei erreicht werden, wenn man seine Schriften liest und verinnerlicht. Und zwar A, eine Denkschulung in den anthroposophischen Bereich hinein. Das Denken soll also in diesen Bereich hinein geführt werden, ganz klar, wenn man es also liest und verinnerlicht. B, eine Wesensumwandlung durch völliges sich hineinversetzen in die Inhalte. Und C, eine ethische Schulung, damit die ethische, die moralische Entwicklung mit dem Erschließen übersinnlicher Geheimnisse Schritt halten kann. Wie Steiner sagt, eine Schulung gegen Unwahrhaftigkeit, gegen Phantasterei und gegen niedere schwarze Magie. Also er wendet sich natürlich gegen schwarze Magie. Bei der weißen Magie sieht es dann etwas anders aus. Wobei, ich möchte gleich sagen, aus christlicher Sicht beides aus der gleichen Quelle kommt. Immer soll hier das, was man als Gott bezeichnet, missbraucht werden zu eigenen magischen Zwecken Und beides ist eben nicht von oben, sondern von unten. Nun, dieses Studium der Geisteswissenschaft. Die zweite Stufe dann, das sind dann die typischen Versenkungsübungen, die jetzt folgen. Das zweite ist dann die Imagination, von lateinisch imago, das Bild. Die Seele soll sich sinnbildlichen, symbolischen Vorstellungen hingeben. Sie soll sich Worten, Formeln oder Gefühlen öffnen. Wir haben es auch bei Professor Franzke schon gehört, wie das in der Esoterik immer wieder das gleiche Schema ist. Dieses rituelle Setting, wie er gesagt hat, mit Kerzen, mit Meditationssymbolen, mit auch Kreuze können dazu gebraucht werden, das soll man sich nicht täuschen lassen, ja, alle, auch religiöse, auch sogar christliche Symbole. Entscheidend ist übrigens nicht das Symbol, sondern die Meditation, die dann damit verbunden ist. Aber jedenfalls, man soll sich dadurch vom physischen, vom stofflich Sichtbaren lösen und nach innen versenken. Wir kennen dieses Verfahren von der hinduistischen Meditations- und Mantra-Technik. Was sind Mantras im Hinduismus? Wer weiß denn das? Letztendlich Götternamen, aber es sind zunächst einmal Meditationssilben. Die bekannteste ist ja Om, die man sich immer wieder wiederholt und dadurch in eine Art tranceartigen Zustand kommt, in Kontakt mit diesen als göttlich bezeichneten Welten, aber letztendlich gefallene Lichtwelten, wie ich sagen würde. Es gibt ja gerade im Hinduismus 330 Millionen Gottheiten. Also es wird alles vergöttlicht und kann durch diese Mantra-Technik angerufen werden. Aber man sieht hier, wie der Name Gottes zu allem missbraucht werden kann, leider. Mantras sind magische Worte oder Silben, die in diese übersinnliche Welt führen sollen. Und Steiner schreibt nun in Erkenntnisse höherer Welten, dass es kommen würde dabei zu einer Versenkung mit erhöhtem Wachsein. Der Mensch zerfalle, so wörtlich, bei voller Bewusstheit in zwei Iche. In zwei Iche. Er soll sich auslöschen, schreibt Steiner. Und das ist nun die Voraussetzung für die dritte Stufe. Die Inspiration, von lateinisch inspiratio, das Einhauchen. Äußerliche Bilder und Symbole sind nach der Lösung vom physisch-stofflichen nicht mehr nötig. Man steigt nun auf zum Lesen einer verborgenen Schrift und zu einem sinnlichkeitsfreien Denken. Sinnlichkeit, richtig verstanden jetzt als philosophischer Begriff, das heißt getrennt sein oder erhaben sein über die sinnlich sichtbare Wahrnehmungswelt. Also was man mit den Sinnen wahrnimmt, da soll man darüber hinaussteigen. Dinge, die übersinnlich dann sind, verstehen Sie? Man erlange ein inneres Gehör, Das höhere Ich tritt in Kontakt mit Geistern, die in ihm denken und an seinem Astralleib arbeiten. Der Astralleib, ein übersinnlicher Wesensleib, zu Deutsch Sternenleib, Astrologie, ja, steckt da drin Aster, der Stern, oder Astra im Lateinischen dann. Und das alles wird möglich durch die Heranbildung übersinnlicher Wahrnehmungsorgane der sogenannten Lotusblumen oder Chakras, wie man sie ebenfalls aus dem Hinduismus kennen. Ja, diese sich drehenden Räder im Kehlkopf, in der Bauchgegend, an anderen Stellen, die übersinnlichen Wahrnehmungsorgane. Dann die vierte Stufe, Intuition, vom Lateinischen intueri betrachten. Während Inspiration bedeutete, in Kontakt mit einem Geisteswesen zu treten, heißt Intuition, so Steiner wörtlich, völlig eins mit ihm geworden sein, sich mit seinem Inneren vereinigt haben, mit diesem Geisteswesen. Eine weitere Stufe auf dem Weg übersinnlicher Erkenntnis. Man nimmt nun die Phänomene und Zusammenhänge der geistigen Welt von innen her wahr. Man betrachtet sie gewissermaßen mit den Augen des Geisteswesens. Dann gibt es noch weitere Stufen, etwa die Erkenntnis der Verhältnisse von Mikrokosmos und Makrokosmos, hinduistisch gesprochen Atman und Brahman. Dann das Gesamterleben der vorherigen Erfahrungen als einer Grundseelenstimmung. Und diese Stufen müssen nicht nacheinander durchgemacht werden, sondern sie können einander durchdringen. wie Steiner immer wieder betont. Nun zur Beurteilung, und dieser Erkenntnisweg ist ja das Grundlegende. Steiner sagt ja oder behauptet, er habe keine Weltanschauung gelehrt, sondern nur einen Erkenntnisweg, auf dem jeder selbstständig in diese übersinnlichen Welten eindringen könne und dadurch sich das Weltbild bestätigen würde, was er vorgetragen hat. Das wird behauptet. Die Frage ist, kann wirklich jeder diesen Erkenntnisweg beschreiten und nachvollziehen? Oder konnte das nur Rudolf Steiner zumindest angeblich tun? Das ist die grundlegende Frage an das gesamte anthroposophische System. Das hängt auch mit der Autoritätsfrage zusammen. Welcher Autorität unterwerfen sich denn die Steiner-Anhänger? Können sie selber diese Schauungen erlangen oder vertrauen sie ihrem Meister, wie es auch Rittelmeier und andere formulieren? Wir werden das nun betrachten. Nun, zunächst einmal ist anzuerkennen, dass sich Rudolf Steiner gegen den niederen Mediumismus oder Spiritismus in Verkehr mit Geistern und gegen das gewöhnliche Hellsehertum mit seiner Ausschaltung des Denkens verwahrt und abgrenzt. Also gegen Blavatskys Weg, die ja auch regelrechte spiritistische Sitzungen machte und solche Dinge auf solche Weise in die geistigen Welten eindringen wollte. Der Grund dafür ist, dass Steiner diese Wege einer vergangenen Geistesepoche, nämlich der Zeit der Empfindungsseele, zuordnet. Aber, liebe Freunde, ist Rudolf Steiners Weg so viel anders? Fragezeichen. Wird nicht auch hier bereits in der ersten Stufe das Denken, das kritische Denken, ausgeschaltet, indem ein vorurteilsfreies Lesen der Steinerschen Schriften gefordert wird, so etwa in Band 601, Seite 252 folgender, und damit ein sich Öffnen gegenüber den anthroposophischen Inhalten erfolgt? Wer diesen Weg beschreitet, so möchte ich behaupten, und wer sich dem Inhalten öffnet, ist bereits im Steinerschen System drinnen, immanent drinnen, und kann gar nicht mehr kritisch von einem außengelegenen Standpunkt her urteilen. Der ganze weitere Weg dient denn auch der Entpersönlichung, das heißt der Auflösung der Persönlichkeit und auch der Ausschaltung des kritischen Denkens. Etwa im Entstehen, wie Steiner selber sagt, von zwei Ichen, im Auslöschen des Selbst und im Einfließen höherer Welten. Psychologisch bezeichnet man das, was hier geschieht, als Schizophrenie, als Persönlichkeitsspaltung mit Verlust des Wirklichkeitssinns. Es ist leider eben auch kein Zufall, dass doch manche Anthroposophen dann auch wirkliche seelische und auch zum Teil geistige Probleme schon bekommen haben, wo dieser Weg der Spaltung beschritten wird, in die höheren Welten, die Wesen, die nun in einem wohnen sollen. Ja? Und geistlich, biblisch-theologisch gesehen, handelt es sich um eine Öffnung für dämonische Mächte bis hin zur Besessenheit. Wir müssen das so klar sagen, gerade um den Menschen zu helfen, die von diesem Weg sich das Heil erhoffen. Das Steinersche System ist ein Glaubenssystem mit autoritärem Charakter, so möchte ich behaupten. Es steht und fällt mit dem Glauben an seinen Begründer. Also heute scheinen hier besonders viele Lastwagen unterwegs zu sein. Das ist schon phänomenal, wie hier gebaut wird wohl. Wird da umgebaut. Das Steinersche System ist ein Glaubenssystem mit autoritärem Charakter. Ich hoffe, Sie können mich noch verstehen. Es steht und fällt mit dem Glauben an seinen Begründer, an seinen Erkenntnisweg und an seine Schauungen. Hat sich Steiner geirrt, dann fällt das gesamte anthroposophische System, einschließlich der spezifisch anthroposophischen Gedanken zu Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft und Kunst, wie ein Kartenhaus auf sich zusammen. Deshalb nochmals die Frage, ist dieser Erkenntnisweg nachvollziehbar? Nun, Steiner sagt ja, dass sein Erkenntnisweg genauso wissenschaftlich nachprüfbar und nachvollziehbar sei, wie die Erkenntnisse der exakten Naturwissenschaft. Er spricht immer hier von der Analogie, von der Ähnlichkeit. Es ist aber, wie ich festgestellt habe in meinen Forschungen, eine Analogia Proportionalitatis. Das heißt, eine Analogie von zwei Proportionen. A zu B ist wie C zu D, aber A und B haben mit C und D keine inhaltliche Berührung. Es ist nur eine formale Entsprechung, aber keine inhaltliche. Es So wie sich A zu B verhält, verhält sich C zu D. Aber man kann nicht sagen, es ist nur genauso exakt wie in der Naturwissenschaft, wobei die auch oft philosophisch infiltriert ist, in den geistigen Welten zu erforschen. Also das ist eine Behauptung, die rein formal ist, aber nicht inhaltliche Parallelen ermöglicht. Also nun, wir sehen, jeder wissenschaftliche Erkenntnisweg in der Naturwissenschaft beruht auf Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Nun aber ist Rudolf Steiners Erkenntnisweg außer von ihm selber noch von keinem Menschen bis ans Ende gegangen worden. Bis ans Ende gegangen worden. Das heißt im Klartext, keiner hat Steiners Geisteswelt, so wie er sie schildert, geschaut. Natürlich gibt es Leute, die auch Hellseherei haben und Visionen, aber so wie er es nun beschreibt, das ist einzigartig. Und das behaupte ich jetzt nicht nur, ich habe immer wieder die Frage gestellt, wenn auch andere Philosophen unter uns waren, haben sie das genau selber so geschaut, bevor sie Steiner kannten und seine Schriften, oder haben sie es aus Steiners Schriften dann so übernommen? Man muss ja vorurteilsfrei lesen. Ne? Nun, eine wichtige Autorität in dieser Frage ist der Steiner-Schüler Friedrich Rittelmeier, der erste Erzoberlenker der anthroposophisch inspirierten Christengemeinschaft. Rittelmeier war übrigens früher evangelischer Pfarrer in Nürnberg und anderen Städten und hat sich dann der Anthroposophie Steiners zugewandt, da er ihn besonders beeindruckte durch seine Offenbarungen. Und ich glaube, es gab mal eine Heilung oder irgend sowas auch. Und Rittelmeier hat eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel Theologie und Anthroposophie. Und darin hat er festgestellt, dass Rudolf Steiner nur ganz wenigen Menschen Ratschläge gab für die Ausbildung der höheren Erkenntnisorgane. Und zwar deshalb, weil er nur ganz wenige überhaupt für so vorbereitet, für so begabt hielt, dass sie in diese Welten eindringen könnten. Nur ganz wenige bekamen Ratschläge. Dann schreibt Rittelmeier weiter, dass diese wenigen Menschen, Zitat, nicht entfernt so weit gekommen sind, dass sie Steiner in allem seinem Forschen nachprüfen könnten, Zitat Ende. Nicht entfernt so weit. Wo ist also hier die Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit? Er schränkt allerdings dann ein, unter ihnen seien nicht wenige, die Anfänge von Erfahrungen gemacht haben. Anfänge von Erfahrungen. Und er schreibt dann auch so schön, oder auch Steiner selber einmal in einem Vortrag in Band 117, Seite 70 folgende, oh, wie wäre ich glücklich, wenn ich doch nur einmal das Ende des Schwänzchens eines Elementarwesens sehen könnte. Eines dieser Geistwesen, die Steiner geschaut hat. So sagen manche Anthroposophen. Und Steiner selber hat gerade in dem genannten Band 117 seiner Gesamtausgabe eine Erklärung bereit, warum nur so wenige Menschen oder letztendlich so gut wie niemand diese gleichen Schauungen hat wie er. Warum? Nun, er sagt, dass diese Menschen nicht zu höheren Erkenntnissen aufsteigen können, weil sie in früheren Verkörperungen ihre Fähigkeiten hierzu nicht ausgebildet haben. Also Schuld ist die Vergangenheit, weil Sie und ich vielleicht zum Beispiel in früheren Verkörperungen nicht die Fähigkeiten ausgebildet haben. Deshalb können wir nicht die Schauungen erlangen, wie Steiner sie in seiner Fülle erlangt hat. Also es wird mit der Reinkarnation, mit der Wiederverkörperungslehre begründet. Aber die Wiederverkörperungslehre selber, die wird ja wiederum aus den Schauungen gefolgert. Also die Wiederverkörperung begründet, dass nicht schauen können. Und das Nicht-Schauen-Können wird aus der Wiederverkörperung begründet. Ein klassischer Zirkelschluss. Das heißt, es dreht sich im Kreis. Und ein Zirkelschluss ist alles andere als ein logischer Beweis. Ja, die Schlange beißt sich in den Schwanz. Und A wird mit B und B mit A begründet, aber es ist immanent innerhalb des Systems. Von außerhalb kann man das sofort umstoßen. Verstehen Sie? Ich habe ja meine Analyse in meiner Dissertation so betrieben, dass ich immer erst empirisch, erfahrungswissenschaftlich argumentiere. Das ist jetzt hier die exakt wissenschaftliche Kritik. Die Nicht-Nachprüfbarkeit und Nicht-Nachvollziehbarkeit seiner Behauptungen. Aber dann gibt es auch die theologische Kritik, die biblisch-theologische Stufe der Beurteilung. Und das möchte ich jetzt dann gleich noch sagen. Also es wird gesagt, Anthroposophie sei eine Wissenschaft analog zu den Naturwissenschaften. Aber wir haben gesehen, es ist keine Wissenschaft im geläufig wissenschaftlichen Sinne, sondern es ist letztendlich der Glaube an Rudolf Steiner und seine Schauungen. Deshalb auch die Verehrung für den Meister. Es ist ein Glaube an den Begründer. Die Frage ist nur, wie verhält sich nun der Glaube an Rudolf Steiner und seine Schauungen mit dem Glauben, wie er in der Heiligen Schrift beschrieben ist, in der Bibel? Nun, in der Bibel sind Schauungen und Offenbarungen immer an die Freiheit und Souveränität Gottes gebunden. Das heißt, Gott offenbart sich in seiner Freiheit gewissermaßen von oben nach unten den Menschen. Er beruft seine Propheten, etwa Amos, von der Herde weg, ohne dass Amos sich jetzt irgendwie durch Methoden darauf vorbereitet hätte, oder Jeremia oder Jesaja, wie sie alle heißen, auch Mose. Sie werden am Dornbusch oder wo auch immer berufen, plötzlich. Es gibt keine Vorbereitung methodischer Art darauf. Und bei Steiner aber wird ein methodischer Weg gelehrt in so und so vielen Stufen, um nun geradezu gewaltsam einzudringen in diese Welten. Ein wesentlicher Unterschied, ein grundlegender Unterschied. Aber es gibt auch eine Stelle oder mehrere in der Bibel, dass es diesen Weg auch gibt. Und zwar in 1. Mose 3, 1 bis 5. Da finden Sie übrigens sämtliche Lehren der Esoterik zusammengefasst. Schlagen wir es mal auf. Hat noch Wasser, danke. 1. Mose 3, 1 bis 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nun, liebe Freunde, liebe Geschwister, es ist hier die Schlange, die dem Menschen die Versuchung heranträgt, höhere Erkenntnisse zu erlangen. Ja, in der Welt der verbotenen Frucht, und zwar der Erkenntnis des Guten und Bösen, einzudringen, eigenmächtig. Es ist ja kein Apfel, wie manche meinen, sondern die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann die Verführung, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ich würde sagen, auch die Reinkarnationslehre ist eine solche Versuchung. Der Mensch weiß natürlich, dass er stirbt, aber dann kommt die Schlange und sagt, ihr werdet ja wieder geboren und wieder sterben und wieder geboren. Also der Tod ist nichts Endgültiges. Eine Versuchung. Die Schlange, dahinter verbirgt sich ja der Satan. Und dann die Hauptversuchung, eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wenn ihr von dieser Frucht der Gnosis, der Erkenntnis esst. Gnosis heißt Erkenntnis. Und im 1. Timotheusbrief wird auch gewarnt vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis oder Gnosis. Das heißt, es gab immer schon Menschen, die nicht einfach glauben wollten an den lebendigen Gott, sondern übersinnliche Erkenntnisse erlangen wollten. Aber ich möchte deutlich sagen, das ist hier der Weg des Versuchers. Und der führt von Gott weg, dringt in Bereiche ein, die ihm hier der Fürst der Finsternis öffnen möchte. Aber wie gesagt, es führt dann in die Finsternis, nicht zum Licht. Es sind also keine von Gott von oben nach unten offenbarten Erkenntnisse, sondern es sind im Gegenteil Erkenntnisse, die dem sündigen Streben des Menschen entstammen, so also aus christlich-theologischer Sicht beurteilt, die dem sündigen Streben des Menschen entstammen, durch eigene Selbststeigerung und auch Selbstvergöttlichung von unten nach oben mehr wissen zu wollen. Auf eine solche Anmaßung geht nicht Gott, sondern die Schlange ein, die dem Menschen anbietet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es ist übrigens interessant, dass Rudolf Steiner diesen Satz in der Bibel positiv versteht. Das ist ja gut, das dient der Menschheitsentwicklung. Ja. Lucifer Gnosis heißt deshalb auch eine Schriftenreihe, die er jahrelang herausgab. Also die übersinnliche Erkenntnis, die der Lucifer, der Lichtträger, ermöglicht. Das sagt an sich schon viel aus, auch wenn er es philosophisch versucht hat zu deuten damals. Aber schon dieser Titel könnte, denke ich, von einem wirklichen Christen nie gewählt werden für eine Zeitschrift. Oder würdet ihr eine Zeitschrift herausbringen und die Lucifer-Gnosis nennen? Der Christ erkennt hier die Verführungskunst Satans. Sicherlich, Steiner war schon durch dieses hellseherische Schlüsselerlebnis in diese finstere Richtung geführt worden. Ich habe gestern erwähnt, wie viel Segen hätte erwachsen können, wenn dieser Mann mit seinen großartigen Gaben wirklich den lebendigen Herrn Jesus Christus erkannt und ihm gedient hätte. Aber so ging es leider in die falsche Richtung. Bevor ich zur Weltanschauung komme, noch eine Bemerkung zum Erkenntnisweg. Da wird es uns vielleicht nochmal etwas deutlicher. Rittelmeier, der Steiner-Schüler, sagte über Steiner, er stehe direkt über den Hellsehern, aber wohl eine ganze Spiralwindung höher als die gewöhnlichen Hellseher. So schreibt Rittelmeier wörtlich. Prinzipiell ist das aber aus christlicher Sicht kein Unterschied, auf welcher Stufe ein Hellseher sich befindet. Wie viele andere Hellseher, etwa bei den Theosophen, liest Steiner denn auch aus der sogenannten Akasha-Chronik ab. Akasha-Chronik. Einer geheimnisvollen Ätherchronik, die irgendwo zwischen Himmel und Erde schweben soll und in der alle Ereignisse aufgezeichnet sein sollen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist das aus dem Hinduismus abgeleitete Weltengedächtnis, in das der Meditierende durch Verschmelzung mit dem Makrokosmos eindringen will. Freilich, so versucht sich Steiner abzusichern, sind Informationen über die Vergangenheit leichter zu bekommen als Informationen über welchen Zeitraum? Über die Zukunft. Ja, da ist er ein bisschen vorsichtig. Und er ist auch vorsichtig, er sagt, Informationen über die Vergangenheit umso leichter, je weiter diese zurückliegt. Warum wohl? Genau, weil es dann weniger nachprüfbar ist. Je weiter es zurückliegt, umso mehr kann man darüber spekulieren. Ja, über die Zeit der Ägypter kannst du viel mehr behaupten als über die Zeit der Römer, diese Reiche. Und über das 20. Jahrhundert kannst du viel mehr behaupten als über das 14. Also je weiter zurückliegt, umso leichter seine Informationen zu bekommen. Damit flüchtet er sich in einen Bereich der Unnachprüfbarkeit. Wobei er ja in die Millionen Jahre dann auch noch zurücksteigt, natürlich, wie die Evolutionslehre auch. Um nun etwas über die Vergangenheit zu erfahren, tastet sich Steiner mittels der Akasha-Chronik in die Seelen, oder man kann auch sagen, in dem Fall, in den Geist der damals beteiligten Menschen zurück. Zum Beispiel erlebt er die Schlachten Cäsars, des großen römischen Kaisers, des ersten Kaisers, mit, indem er sich in den Geist Cäsars hineinversetzt und mit den Augen Cäsars die Schlachten nacherlebt. Verkehr mit Geistern. Und wie beschreibt er nun im 5. Evangelium den Weg Jesu? Vorsicht! Er versetzt sich nicht in den Geist Jesu, da hat er doch eine gewisse Scheu, das zu behaupten. Aber er nimmt Kontakt auf mit dem Geist der Jünger, und zwar vom Pfingstereignis ausgehend rückwärts gedacht dann in den Jüngern. Also in Pfingsten kommt auch Steiner in ihren Geist und tastet sich in ihre Erinnerung zurück, was sie mit Jesus, dem Christus, wie er sagt, erlebt haben. Nun, das ist nichts anderes, diese Akasha-Chronik, als das Befragen von Totengeister, ein Phänomen, das wir eben auch aus dem Spiritismus, aus dem Okkultismus kennen, wenn auch auf einer höheren als wissenschaftlich getarnten Ebene. Solche Praktiken jedoch sind Gott dem Herrn, wie die Heilige Schrift sagt, ein Gräuel, eine Abscheulichkeit. Ich lese dazu nur mal eine Stelle, abschließend zum Erkenntnisweg. 5. Mose 18, Abvers 9. Da heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, die Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun. Und es wird aufgezählt, was Gott ein solcher Ekel ist. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt, also gewissermaßen über glühende Kohlen oder ähnliches. Oder Wahrsagerei betreibt, Hellseherei, genau darum handelt es sich ja hier bei der Akasha-Chronik, keiner soll gefunden werden, der Hellseherei betreibt, geheime Künste oder Zauberei oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt, auch Astrologie gehört dazu, oder die Toten befragt, Spiritismus. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, der ist Gott, ein Gräuel und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Bei den heidnischen Völkern war und ist das üblich, auch im Heidentum innerhalb unseres Landes. Aber Christen sollen damit nichts zu tun haben. Steiner behauptet, auf diesem Weg unabhängig von äußeren Urkunden zu sein, dann aber gibt er zu, nur bis zu einer gewissen Grenze vordringen zu können, hinter der alles verschwimmt bei der Akasha-Chronik. Aber es bleibt festzuhalten, auch jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, dass, warum diese Ergebnisse des Akasha-Lesens fragwürdig sind, denn sie entziehen sich a. der Nachprüfung durch die Geschichtsforschung, b. widersprechen sie dem biblischen Wortsinn in den allermeisten Fällen, und C, haben sich auch die Hellseher untereinander widersprochen und sind zu völlig widersprüchlichen Ergebnissen gekommen, allein schon Blavatsky und Steiner, etwa in der Christusschau. Für Steiner ist der Christus, auch wenn er ihn anders deutet, wir werden es gleich sehen, jemand völlig anderes als für Blavatsky wiederum. Und das werden wir gleich nun betrachten, wenn wir das Weltbild in Augenschein nehmen. Steiner untergliedert, wie wir auch auf dem Schaubild sehen, den Menschen in vier Leiber, den gegenwärtigen Menschen. Ganz links haben wir also diese vier Leiber. Das erste ist der physische Leib oder stoffliche Leib, also den man betasten kann. Dann gibt es drei unsichtbare Leiber, und zwar den Ätherleib, auch Lebensleib oder Bildekräfteleib genannt. Und dann gibt es den Astralleib, auch Seelenleib oder Empfindungsleib genannt, und schließlich den Ich-Leib. So sieht der Mensch gegenwärtig aus nach Steiner. Aber er wird sich auch höher entwickeln und über drei weitere Stufen, Geist selbst oder mit hinduistischem Begriff Manas, Lebensgeist oder Buddhi und Geistesmensch Atma. Wir merken auch an den Begriffen, dass es sehr aus dem fernöstlichen Denken abgeleitet ist, zumindest was die Begriffe angeht ja auch. Und diese Leiber werden in 7 Jahresrhythmen gebildet. Der physische Leib ist natürlich schon von Anfang an vorhanden, ganz klar, und bei der Geburt wird er dann auch sichtbar und nimmt einen Wachstumsprozess vor. Der Ätherleib ist dann ausgebildet mit dem 7. Lebensjahr, mit dem Zahnwechsel ungefähr. Mineralisation und wie das dann bezeichnet wird. Dann der Astralleib ist mit der Pubertät vorhanden, 14. Lebensjahr. Und der Ich-Leib, das eigentliche Ich, dann erst mit 21. Lebensjahr. Deshalb kann jemand auch vor 21 noch gar kein richtiger Anthroposoph sein, nach steinerischer Vorstellung, weil er erst dann auch diesen Ich-Leib hat. Das wird in der Pädagogik heute Abend nochmal auch wichtig werden. Diese 7-Jahres-Rhythmen können sich schon einmal merken. Und die höheren Wesensglieder des Menschen, Manas, Buddhi, Atma, werden sich in den künftigen Entwicklungsstufen des Kosmos entfalten. Unten können Sie lesen, da steht es nochmal beschrieben, leider kann man nicht alles genau sehen. Steiners Anschauung vom Menschen lässt sich auch so beschreiben: 3 ineinanderliegende und ineinander greifende Leibeshüllen umgeben das Zentrum der Menschennatur, die Person selbst, den Wesenskern des Menschen, das Ich, das ist also der Kern. Das Ich zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Bewusstsein von sich selbst hat. Nur das Ich kann von sich selbst sagen, ich bin. Sie merken schon was, was dann den Christus betreffen wird. Ich bin der Weg, das ist das Ich des Menschen. Damit hat es eine eigene Qualität gegenüber allen anderen Individuen und gegenüber der Welt. Und nun betrachten wir einmal hier den Verbleib dieser Leiber nach dem Tode des Menschen. Sie haben unterschiedliche Aufenthaltsorte nach dem Tod. Sie wissen, oben war der physische Leib, der stellt mit dem Tod bekanntlich seine Funktion ein, löst sich auf in seine Atome. Im Grab oder wie auch immer. Dann der Ätherleib. Der löst sich vom physischen Leib, sieht das Panorama des Lebens vom Tod bis zur Geburt in der unsichtbaren Welt noch einmal an sich vorüberziehen und geht in den Weltenäther ein. Gewissermaßen auch eine Auflösung in den Weltenäther hinein, was auch immer man sich darunter vorstellt, ein Fluidum. Der Astralleib nun löst sich nach dem Durchleben von Leid und Freude, die man anderen während des Lebens zugefügt hat, auf und geht in die Astralwelt ein, in die Sternenwelt. Was dann aber vorhanden bleibt, was bestehen bleibt, ist das Ich, der Ich-Leib, der 4. Leib. Der ist ewig. Er reinkarniert sich wieder, also verkörpert sich wieder, nachdem er, also es, das Ich, in der geistigen Welt den Entschluss dazu gefasst hat. Und dieses Ich, das ist besonders interessant bei Steiner, sucht sich selber sein Elternpaar neu aus, zu dem es sich dann wieder in den Schoß hineinbegibt. Das ist also diese Leiberlehre bei Rudolf Steiner.
Sie können ja dieses Leiber noch ein bisschen vor Augen behalten hier.
Also, er untergliedert also, wie gesagt, den gegenwärtigen Menschen in vier Leiber: physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ichleib. Das sollen Sie sich einfach mal merken. In Zukunft wird sich der Mensch in einem Prozess von Wiederverkörperung, also Reinkarnation und Schicksalsgesetz, also Karma, dass die guten Taten und bösen Taten entscheiden, wie ich wieder mich verkörpere, Karma. Er wird sich über diesen Prozess, über die Stufen Geist selbst und Lebensgeist zum Geist des Menschen weiterentwickeln. Die sieben Entwicklungsstufen nun erfolgen in sieben Weltzeitaltern, die nach den verschiedenen Himmelskörpern benannt sind. Und das ist nun die nächste Folie, die ich auflegen möchte. Sieben Weltzeitalter. Sie sehen also hier diese Weltzeitalter. Saturnzustand, Sonnenzustand, Mondenzustand, Erdenzustand. Unten kommt dann noch Jupiterzustand, Venuszustand und Vulkanzustand. Das sind diese sieben Weltzeitalter. Und nun werden diese Weltzeitalter, also eine ganz eigene Geschichtsschreibung, die Steiner entwickelt hat, wiederum untergliedert. Beim Saturnzustand wird der physisch-stoffliche Leib ausgebildet. In unvordenklichen Zeiträumen, aber Millionen von Jahren bei Steiner. Kein Mensch kann das erforschen, aber es wird alles behauptet, in seinen Vorträgen genau ausgeführt. Was er alles geschaut hat, man muss also wirklich staunen, ne? Da wird der physische Leib ausgebildet. Im Sonnenzustand wird der Ätherleib ausgebildet. Im Mondenzustand der Astralleib. Und im Erdenzustand nun der Ichleib. Und der Christus ist maßgeblich zur Ausbildung des Ichleibes. Der Erdenzustand wird nun wieder untergliedert in verschiedene Zeiträume. Sie sehen also hier die polarische Zeit. Und in dieser waren Erde, Sonne und Mond noch miteinander verbunden. Eine Einheit. Überhaupt der gesamte Kosmos, kann man sagen. War noch eine Einheit. Dann kommt die hyperboräische Zeit. Hier erfolgte die Trennung von Sonne und Erde. Es ist der Zeitpunkt des biblischen Schöpfungsberichtes nach Steiner. Hier trennt sich der Christus gemeinsam mit der Sonne von der Erde und wird der führende Sonnengeist. Christus als Führer der Sonnengeister. Wir werden es gleich noch hören. Dann kommt die lemurische Zeit. Hier trennen sich auch Erde und Mond voneinander. Das wird mit dem Luzifer-Ereignis 1. Mose 3 gleichgesetzt. Und das Christusopfer dient dann wiederum, die Sinne zu harmonisieren, um diese Trennung rückgängig zu machen. Dann kommt es zur atlantischen Zeit. Das, was in der Geschichte nur als Mythos, als Legende bezeichnet wird, etwa bei Plato auftaucht, ist für Steiner eine Wirklichkeit. Die atlantische Zeit, und das wird mit dem Sintflutbericht der Bibel in Verbindung gebracht, obwohl in der Bibel überhaupt nichts steht von dem untergegangenen Erdteil Atlantis. Hier gibt es auch wieder Christusopfer mit der Harmonisierung der Lebensorgane und der Gemütsorgane. Dann kommt es zur nachatlantischen Zeit. Jetzt kommen wir schon näher der Geschichtsschreibung, die man noch überschauen kann, obwohl das auch Fantasiezahlen hier noch sind. Man darf das nicht mit Indien, Persien und Ägypten gleichsetzen, sondern es sind andere Zeiträume hier. Die nachatlantische Zeit wird untergliedert bei Steiner in die altindische Kulturepoche 7227 vor Christus bis 5067 vor Christus. Das gibt es überhaupt jetzt nicht in der Geschichtsforschung in dieser Weise. Hier ist der Christus sichtbar als Vishvakarma. Er taucht immer wieder in der Hülle der Welt, in der Erde auf und als Vishvakarma bei den alten Altindern. Dann gibt es für Steiner die altpersische Kulturepoche 5067 vor Christus bis 2907 vor Christus. Hier ist der Christus sichtbar als Ahura Mazdao. Dann gibt es für ihn die ägyptisch-chaldäisch-assyrisch-babylonische Kulturepoche. Gut, die ist dann schon besser feststellbar, 2907 vor Christus bis 747 vor Christus. Und hier kommt es nun zur Ausbildung der Empfindungsseele als eines Teils des Ich. Der Christus offenbart sich als der Ich Bin an Mose und tritt in die Elemente ein. Offenbarung im Feuer, Dornbusch und Feuer auf dem Sinai. Dann geht es weiter. Habt ihr den Geschichtsunterricht auch so genannt in der Schule? Doch ein bisschen anders, ne? Dann kommt die griechisch-lateinische Kulturepoche. Das ist natürlich jetzt schon innerhalb eher unserer Zeiträume. Aber was da geschieht, ist immer noch reine Fantasie. Die Verstandesseele wird ausgebildet. Und nun offenbart sich angeblich der Christus in den Mysterien, in den Geheimkulten, in den Tempeln da, nicht? Er verkörpert sich in Jesus von Nazareth und geht durch das Mysterium von Golgatha hindurch.
Er verbindet sich mit der Erde, indem er als Erdgeist in die Äthersphäre der Erde eintritt. Das ist das Damaskus-Erlebnis des Paulus. Paulus entdeckt als erster den Christus in der Äthersphäre der Erde. Dann die fünfte Kulturepoche, in der befinden wir uns jetzt nach anthroposophischer Zeitrechnung, seit 1413 nach Christus, Ausbildung der Bewusstseinsseele. Und 1909 sei der Beginn der Wiederkunft Christi, das Äther, also Lebenszeit von Steiner natürlich, seit 1909, das Äthersehen wird möglich, das heißt zugleich der Christus zeigt sich in einem Ätherleib in der Äthersphäre der Erde. Das paulinische Damaskus-Erlebnis wird allgemeine hellseherische Möglichkeit, den Christus in der Äthersphäre der Erde zu entdecken. Die Gegenwart heißt also, wir stehen im Erdenzustand, in der nachatlantischen Zeit und innerhalb dieser in der fünften Kulturepoche. Dann gibt es noch, das ist jetzt Zukunftsmusik, die sechste Kulturepoche, der Christus offenbart sich in einem Astralleib. Siebte Kulturepoche, der Christus offenbart sich in einem großen kosmischen Ich. Und dann gibt es weitere Zeiten, die Steiner auch nicht mehr genau definiert. Die sechste Zeit, das sei die Zeit von 1. Korinther 15, wenn dann Gott alles in allem sei und Offenbarung 22, die Vollendung. Und dann die siebte Zeit, die leibliche Auferstehung und die Vergeistigung der Erde. Und schließlich noch weitergehend der Jupiterzustand, wo das Geistselbst ausgebildet wird. Der Venuszustand, in dem der Lebensgeist ausgebildet wird. Und der Vulkanzustand mit der Ausbildung des Geistesmenschen. Haben Sie alles verstanden? Wunderbar. Man hat zumindest mal gehört, ein völlig anderes Geschichtsbild, rein spekulativer Art, möchte ich einfach mal behaupten. Man kann es also mit historischen Funden, abgesehen vielleicht von diesem engen Zeitraum hier, griechisch-lateinisch, so gut wie nicht erforschen. Machen wir erstmal wieder aus. Also es gibt Entwicklungsstufen in sieben Weltzeitaltern, die nach verschiedenen Himmelskörpern und anderen benannt sind. Die Geschichte ist ein Wechselspiel von Evolution, Fortentwicklung der Materie und Involution, Eingießen des geistigen Prinzips. Eine Höherentwicklung in Form von spiralartigem Sein. Und nun, wie kommt es zu Sünde und Erlösung? Was heißt das nun für Steiner? Damit müssen wir uns jetzt abschließend beschäftigen. Ist ein enormes Aufkommen von Lastwagen, wie wir sehen. Vielleicht hat es auch eine symbolische Bedeutung. Nun, liebe Geschwister, liebe Freunde, die Aufwärtsentwicklung des Menschen zum Geistesmenschen wurde nämlich gestört. Sie wurde gestört, als der Mensch zu früh, nämlich vor der Ausbildung des Ich-Leibes, nach Freiheit und Gottähnlichkeit strebte. Zu früh hat er das gemacht. Es ist gut, wenn er das tut. Er werdet sein, wie Gott ist ja für ihn. Positiv, für die Bibel negativ, aber es sei zu früh erfolgt. Und nun hing diese Störung zusammen mit einem Kampf der Geisterwesen auf den Planeten. Die Planeten sind ja von Geistern erfüllt, Christus und als Führer der Sonnengeister, Jahwe, das ist der alttestamentliche Gott, als Führer der Mondengeister. Und diese Geister stehen miteinander im Krieg, im Kampf. Jahwe als Führer der verhärtenden, kalten, entwicklungshemmenden Prinzipien. Christus als Führer der lichtvollen Geister, Sonne, ja, die also die Erleuchtung, die Höherentwicklung des Kosmos ermöglichen. Und weil nun die zurückgebliebenen Mondenwesen gegen die guten, lebensspendenden Sonnenwesen kämpfen, kam es auch zur Trennung der Himmelskörper, Sonne und Mond und Erde sowieso. Die aufrührerischen Mondenwesen unter Führung Jahwes gossen dem Menschen Leidenschaften, Triebe und Begierden in seinen astralischen Leib. Der Mensch bestand damals erst aus Astralleib, Ätherleib und einem unsichtbaren physischen Leib. Es werden auch Berichte gebracht, wie er im lemurischen Zustand wieder einen ganz anderen Leib hatte als heute, auch im atlantischen, da war er mehr so quallenförmig, hatte Fahrzeuge, die mit Pflanzensamen beheizt wurden und 5 Meter über dem Boden verkehrten. Das können Sie alles nachlesen in steinerschen Vorträgen aus der Akasha-Chronik. Also, ich habe übrigens festgestellt in meinen Forschungen, dass es sich dabei auf Science-Fiction-Erzählungen stützt von W. Scott Elliott. Da kann man viele Parallelen finden, die einige Zeit vor
seinen Vorträgen erschienen waren. Science-Fiction-Erzählungen über die früheren Lebenszustände in Atlantis und Ähnlichem. Ein Schüler von Jules Verne. Also aber weiter dieser Sache. Die aufrührerischen Mondenwesen gossen dem Menschen Leidenschaften, Triebe und Begierden in seinen astralischen Leib. Und das wird von Steiner als Luzifer-Ereignis bezeichnet und mit der Schilderung in 1. Mose 3 gleichgesetzt. Nun wäre der Satz, ihr werdet sein wie Gott, später an das Ich gerichtet gehört und befolgt worden, dann hätte er in ruhiger Weise die Entwicklung des Menschen zum Geist des Menschen fortgesetzt. Aber weil es zu früh war, kam es zur Verhärtung, zum Fall in die Materie, in den Materialismus. Und das Ziel ist, dass diese Verstrickung in die Materie wieder aufgehoben wird, dass der Mensch seiner Vergeistigung wieder entgegengehen soll. Ahriman als polarer Gegensatz zum übergeistigen Luzifer redet dem Menschen ein, es gebe nichts als Materie. Es gibt also für ihn nicht Satan als eine Gestalt, sondern nur polare Prinzipien. Ahriman als das materialistisch verhärtende Prinzip und Luzifer als das lichtvolle geistige Prinzip. Und Christus als der Menschheitsrepräsentant, man kann es auch im Goetheanum sehen, steht nun zwischen diesen polaren Prinzipien, um den Ausgleich zu schaffen. Zwischen den zwei Figuren, die man als Satan bezeichnen könnte, steht Christus in der Mitte, um den polaren Ausgleich zu schaffen. Ein völlig anderes Erlösungsverständnis. Ich werde es gleich noch ausführen. Nun, also, wer ist der Christus? Steiner gebraucht fast immer diese Formulierung mit Artikel der Christus, hat auch eine Bedeutung. Der Christus, wer ist er? Er soll die Verstrickung in die Materie aufheben und die Wiedervergeistigung des Menschen und des Kosmos einleiten. Der Christus nach anthroposophischem Verständnis ist, wie Steiner in seinem Johannes-Kommentar schreibt, er hat ja auch viele Kommentare gehalten als Vorträge zu biblischen Büchern, leider muss man fast sagen, in Band 103, Gesamtausgabe, Seite 130, sagt er, Christus ist der Logos, er ist die Summe der sechs Elohim, die mit der Sonne vereinigt sind, die also die Erde mit ihren Gaben geistig beschenken. Die sechs Elohim, Götter in Mehrzahl auf Hebräisch, Elohim, die mit der Sonne vereinigt sind. Also der Führer der Sonnengeister ist der Christus Sonnengeist. Wenn Sie mit einem Anthroposophen reden, sollten Sie immer fragen, wer ist denn für dich Christus? Und wenn er ehrlich ist, wird er sagen, ja, der Führer der Sonnengeister, der die Emporentwicklung des Kosmos ermöglicht. Von ihnen hat sich Yahweh als siebter Elohim, als Beherrscher der Mondengeister abgespalten, die als verhärtende, entwicklungshemmende Prinzipien tätig sind. Wir finden hier übrigens bei Steiner deutliche Anklänge an antike Naturmythologien, Natursagen, an die marzionitische Trennung von Yahweh und Christus sowie allgemein an polytheistische Vorstellungen, den Glauben an viele Götter, Polytheismus. Darüber hinaus vertritt die Anthroposophie eine historisch gedehnte Form des Synkretismus, das heißt der Religionsvermischung. Denn jene hohe Sonnenwesenheit, die sich als der Christus in Jesus verkörpert, und wir haben das gesehen, hat vorher schon andere Figuren der Religionsgeschichte als Hüllen benutzt, um ihre lichtvollen Impulse in die Menschheitsgeschichte hineinzubringen. Und zwar Vishwakarman bei den Indern, Ahura Mazda bei den Persern und dann Mysterieneingeweihte bei den Griechen und Römern. Und auch als Ich Bin bei Mose, also es werden hier alle Religionen munter vermischt. Der Christus offenbart sich bei den Indern, bei den Persern, bei den Ägyptern, Chaldäern, Assyrern, Babyloniern, Griechen, Römern und so weiter. Und immer diese Gestalten der Religionen. Sie merken eine historisch gedehnte Form der Religionsvermischung. Eine ganz geschickte Art, hier so zu tun, als sei das immer der gleiche Gott, wenn man so will. Lassen wir es mal stehen, machen wir es mal aus. Und nun ist es so, dass in Jesus der Höhepunkt und Abschluss aller anderen Verkörperungen erfolgt, weil hierdurch der entscheidende Impuls zur Wiedervergeistigung und Emporentwicklung der Menschheit einfließt. Der Ertrag aller bisherigen Verkörperungen des Christus-Sonnengeistes
fließt in der Jesus-Leiblichkeit zusammen. Steiner unterscheidet also zwischen Jesus und dem Christus-Sonnengeist, der sich der Jesus-Leiblichkeit bedient, um seine lichtvollen Impulse, Sonnenimpulse, in die irdische Leiblichkeit des Jesus hineinzugeben. Ein völlig anderes Verständnis als in der Bibel möchte ich vorwegnehmen, wo ja Jesus Christus untrennbar ist. Jesus ist die Person und Christus ist ein Würdetitel, aber hier ist Christus eine eigenständige Gestalt, ein Sonnengeist, der sich in der Jesus-Leiblichkeit oder wie Steiner aussagen kann, in der Jesus-Hülle verkörpert, um sein Blut umzuwandeln und dadurch Sonnenenergie in das Irdische hineinzubringen. Und zur Ausbildung dieser besonderen Hülle sind zwei Jesusnarben notwendig. Zwei zunächst einmal, die wiederum die Religionen in sich vereinigen. Und zwar die Buddha-Religion und die Zarathustra-Religion. Auch hier wieder die Religionsvermischung. Die Christologie Rudolf Steiners. Das sind zwei Jesusnarben. Der salomonische Jesus im Matthäus-Evangelium, der nathanische Jesus im Lukas-Evangelium. Der salomonische Jesus vertritt die königliche Linie des Davidshauses, der nathanische Jesus die priesterliche Linie. Der salomonische Jesus enthält die Zarathustra-Wesenheit der persischen Religion, der nathanische Jesus die Buddha-Wesenheit des Buddhismus. Und bei der im zwölfjährigen Jesus im Tempel, da sterben jeweils zwei Leiber dieser zwei Jesusknaben. Das heißt, der eine, ich muss gerade mal überlegen, welcher, weil es ziemlich verwirrend ist. Jedenfalls, das Zarathustra-Ich verlässt den salomonischen Jesus und dringt in den nathanischen Jesus ein. Also der nathanische Jesus, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, bleibt physisch, stofflich erhalten, gibt aber zwei seiner, ich will es nicht durcheinander bringen. Jedenfalls, ich mache es mal einfacher. Bei diesen zwei Jesusnamen bleibt einer stofflich übrig und die unsichtbaren zwei höheren Wesensglieder, Ich und Astralleib, fließen in den Leib des anderen ein. Also einer stirbt stofflich, der andere geistig und wie das auch immer aussehen soll im 12. Lebensjahr. Und bei der Jordan-Taufe, dann wird nun das Zarathustra-Ich wiederum durch das Sonnen-Ich ersetzt, wenn ich es jetzt richtig sage. Ich müsste es aber nochmal nachlesen. Jedenfalls, was wir festhalten, es sind zwei Jesusnarben aus verschiedenen Religionssträngen, die die Voraussetzung bilden sollen, um den Sonnengeist in sich aufzunehmen. Hier der Christus tritt an die Stelle des Zarathustra-Ich bei der Taufe Jesu in Jordan. Bei der Passion übrigens trennt sich der Christus wieder von seiner irdischen Hülle und mit dem reinen Phantom entstehen geistige Leiber für alle Menschen, das heißt dann Auferstehung für Steiner. Haben Sie das schon mal gehört, solche Dinge? Eine ganz andere Erlösungsvorstellung. Und das Verwirrende ist ja, dass hier auch die gleichen Begriffe verwendet werden wie im christlichen Glauben, in der Bibel, aber etwas völlig anderes damit gemeint ist. Die Anthroposophie ist nun, würde ich sagen, ein Kult des Ich. Bibelstellen wie Galater 2, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, werden so umgedeutet, dass zwar mein niederes Ich gestorben sei, aber Christus als mein höheres Ich auferstehe. Ja, die Buchstaben des Wortes Ich, I-C-H, werden etwa von Friedrich Rittelmeier in seiner Schrift Christus geradezu mit der Abkürzung für Jesus Christus gleichgesetzt, J-C-H. Christus wird nicht mehr als reales, persönliches Gegenüber, sondern gewissermaßen als Teil des Menschen gesehen. Damit aber ist die Selbstvergottung des Menschen auf die Spitze getrieben. Also der Christus, ich bin, der Weg und so weiter, dient zur Ausbildung des Ich-Leibes des Menschen. Anthroposophie, Weisheit vom Menschen, der Mensch im Zentrum, seine Entwicklung, ist ja entscheidend. Und beim sogenannten Mysterium von Golgatha, wie Steiner das nennt, ist wirklich ein Mysterium, wie er das beschreibt, gibt es für ihn ein Ereignis von zentraler Bedeutung, das die biblischen Autoren allerdings so nicht berichten. Nämlich, dass das Blut des am Kreuz Hängenden in die Erde getropft sei und dadurch den entscheidenden Impuls zur Vergeistigung der Erde gegeben habe. Denn im Blut des am Kreuz Hängenden wohnte Sonnenkraft, welche die Erdenaura, die unsichtbare Erdenhülle, verwandelte und die Wiedervereinigung der getrennten Himmelskörper Sonne, Erde und Mond in die Wege leitete. Steiner schreibt in Band 103, Seite 132, oder sagt vielmehr,
Christus, der Sonnengeist, ist zum Geist der Erde geworden. Übrigens, Goethes Faust kommt jetzt auch mal so etwas Ähnliches vor, aber ein bisschen anders als Steiner. Der Geist der Erde. Und das Fließen des Blutes beim Kreuzestod Jesu wird somit als entscheidender Impuls für das Weitergehen der Evolution betrachtet. Als geradezu naturgesetzlicher Prozess, wie in der Chemie. Steiner bedient sich, hat übrigens Naturkunde mal studiert, oft naturalistischer Begriffe in seiner Auslegung geistlicher Tatsachen. Die Wirkung des Blutes wird mit einer chemischen Reaktion gleichgesetzt, so wie wenn sich zwei Elemente, hier Sonnen- und Erdenkräfte, verbinden. Das soll auch erklären, warum im Blut noch die Christuskraft wohnte, obwohl laut Steiner der Christus bei der Kreuzigung gar nicht mehr in der Jesushülle war. Denn der Christus hat den Jesusleib schon verlassen im Garten Gethsemane. Der fliehende nackte Jüngling, der da mal auftaucht, das sei der fliehende Sonnengeist, der sich aus dem Jesusleib entfernt, Markus 14, 51 und 52. Sie merken, wie die Bibel hier vergewaltigt wird. Ich habe das auch in meiner Doktorarbeit ausgelegt, ausführlich. Dieses Bibelverständnis ist eine Hineindeutung von eigenen Spekulationen in die Heilige Schrift. Also dieser fliehende nackte Jüngling sei ein Bild für den Sonnengeist, der den Jesusleib verlässt. Steht überhaupt nichts davon da, nicht? Nun, nach dem Zeugnis der biblischen Offenbarung dagegen, ist Jesus Christus der Sohn des lebendigen persönlichen Gottes. Jesus Christus ist der einzige und wahre Weg zu Gott, dem Vater, der durch seinen stellvertretenden Kreuzestod auf Golgatha die vollständige Erlösung und Befreiung von unseren Sünden erwirkt hat und der Kraft seiner Auferstehung jedem Menschen ewiges Leben anbietet, der an ihn glaubt. Bei Steiner aber, der Jesus und Christus trennt und aus Christus ein Prinzip macht, in der Bibel ist Christus das griechische Wort für das hebräische Mashiach, Messias, also ein Würdetitel, keine eigene Person, aber hier bei Steiner zwei Personen, wenn man so will, sogar drei, wenn man die zwei Jesusnamen noch betrachtet, völlig abenteuerlich, also sogar drei Gestalten. Hier erfolgt bei Steiner durch den Blut-Erde-Kontakt ein kosmischer Impuls zum Weitertreiben der Evolution. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Der biblischen Offenbarung tritt die menschlich-okkulte Spekulation gegenüber, die, ich möchte es mal so deutlich sagen, nicht nur unbiblisch, sondern darüber hinaus noch geschmacklos und gotteslästerlich. Es graut einem, wenn man sieht, wie hier mit unserem Herrn Jesus Christus okkultes Schindluder getrieben wird. Der steinersche Christus schenkt keine Erlösung, sondern er gibt einen, wenn auch wichtigen, Impuls zur Selbsterlösung. Das ist der grundlegende Unterschied. Zum Weiterschreiten, nämlich im evolutionären Prozess durch die Verkörperungen hindurch und zum Anhäufen guter Taten. Deshalb müssen Anthroposophen so gut sein, weil sie selber an ihrer Erlösung das Wesentliche mitarbeiten müssen. Hier wird die heidnische Reinkarnations- und Karma-Lehre an die Bibel herangetragen. Der alte, längst überwunden geglaubte Weg der Werkgerechtigkeit wird wieder beschritten, etwa gemäß dem goethischen Motto aus Faust 2, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, diese höheren geistigen Welten, die dort aufspringen. In der Heiligen Schrift steht dagegen, der Heiland hat alles vollbracht. Es ist vollbracht. Das Werk der Erlösung ist vollendet und wir können 0% hinzutun. Und unsere Werke sind Früchte des Glaubens und niemals Voraussetzungen für das Heil. Das ist der Unterschied. Bei Steiner aber wird, wie bei allen Esoterikern und ähnlichen Gruppen und Sekten, hier wird das Evangelium, die Frohbotschaft von der Erlösung des Sünders allein aus Gnaden verraten. Ich möchte zwei Zeugnisse an den Abschluss stellen, und zwar von Christiane Gradenau und Heide Maria Backhaus. Die ehemalige Anthroposophin Christiane Gradenau schreibt in ihrem Buch von Rudolf Steiner zu Jesus Christus Folgendes. Wie viel Schuld allein aus diesem Leben würde ich im nächsten Leben abtragen müssen, nach dieser Reinkarnations- und Karma-Lehre? Konnte ich denn jemals auf ein Ende meiner Verkörperungen hoffen? Und dann nahm sie an einer christlichen Tagung teil, hörte das Evangelium und schreibt dann, dass sie das Wesentliche begriffen hat. Sie sagt, ich begriff, dass ich meiner Schuld nur dann tapfer und ehrlich ins Auge blicken kann, wenn ich wissen darf, dass es Vergebung dafür gibt. Eine Vergebung, die auch wirklich entlastend und befreiend zu erfahren ist. Endlich begriff ich, was es bedeutet, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen zur Vergebung der Sünden. Soweit Christiane Gradenau. Ein weiteres Zeugnis von der inzwischen verstorbenen Heide Maria Backhaus. Sie gehörte jahrelang zum engsten Schülerkreis von Rudolf Steiner und war eine der Jüngerinnen der ersten Stunde und durfte im Alter noch den Weg zum wirklichen, biblischen Jesus Christus finden. Heraus aus diesen okkulten Spekulationen. In einem Vortrag im Jahr 1960 in Heidenheim erzählte sie Folgendes. Ich war damals 2 Jahre alt, habe den nicht selber gehört, aber er wurde mir vor einigen Jahren maschinenschriftlich zugesandt. Sie sagte, diese merkwürdige anthroposophische Selbsterlösung des Menschen wurde mir mehr und mehr unerträglich. Ich habe in dieser Welt wirklich nicht mehr atmen können. Es ist erstaunlich, wie ungeborgen im tiefsten Sinne man in dieser anthroposophischen Welt sein kann. Ich wurde dann schließlich befreit, indem ich den inneren Entschluss gefasst habe, mich völlig davon zu trennen. Ich habe eines Tages diese Türe geöffnet und bin herausgegangen aus diesem erstaunlichen Reich und habe wirklich nur noch das eine inne gehabt. Gott, nimm mir dieses Ganze ab. Lass mich vor dir nichts sein als ein Kind, kindlicher Glaube. Und dann bin ich seltsamerweise nicht in einen Abgrund gefallen, sondern zum ersten Mal wieder in die Nähe Gottes. Das ist Gnade. Das ist es, was ich nur mit dem Wort Gnade bezeichnen kann, dass ich da nicht verloren war, sondern dass ich mit einem Mal wieder aufgenommen war. Unmittelbar aufgenommen. Soweit mal zuerst Heide Maria Backhaus. Sie sehen also, wer könnte eigentlich gerettet werden, wenn die Anthroposophie jetzt der Heilsweg für alle Menschen wäre? Könnte ein Kind das verstehen? Könnte das jemand verstehen, der eine normale Hauptschulbildung hat, sage ich mal einfach, es wäre ja nur ein Weg für die ganz hochgebildeten Gnostiker, wie man auch sagen kann, so kann doch Gott seine Erlösung nicht geschaffen haben. Nein, der biblische Weg ist so, dass schon ein Kind, auch ein behinderter Mensch, das begreifen kann, das Wesentliche, sich einfach dem Vater im Himmel auszuliefern, im kindlichen Glauben die Erlösung in Jesus Christus anzunehmen. Das ist ja stellvertretend für uns, für unsere Schuld, die wir nie abtragen könnten, sein Leben gegeben hat. Und dass wir das annehmen dürfen in Liebe und Dankbarkeit. Und dann Früchte des Glaubens bringen, gute Werke tun als Jünger und Jüngerinnen Jesu. Heide Maria Backhaus sagt es so, ich zitiere sie weiter, mit einem Mal wurde es mir klar, dass wir wirklich allein durch den Sohn, durch Jesus Christus, den Vater, nämlich Gott, sehen, zu dem wir unmittelbar kommen dürfen. Nicht erst im Laufe von Verkörperungen, nicht erst mit höher entwickeltem Sinne, nicht erst mit allen möglichen Willensanstrengungen. Wir haben ja genug davon nun gehört, welche Methoden und welche Werke da alle notwendig sind. Und sie schließt, nein, sondern heute ist der Tag des Herrn, heute darfst du kommen, so wie du bist. Das sagt Heide Maria Backhaus. Ich möchte es auch unterstreichen. Und ich fasse nun zusammen, noch etwa 5 Minuten, unsere Antwort auf die anthroposophischen Lehren. Diese lässt sich kurz und konzentriert anhand der biblisch-reformatorischen Hauptartikel zusammenfassen. Wer kennt denn diese 4 Hauptartikel, die 4 allein? Allein? Also, allein Jesus Christus ist mal das Erste. Allein Jesus Christus, nicht andere Götter und Heilsvermittler und Gestalten. Allein die Heilige Schrift, nicht andere Offenbarungen, kein 5. Evangelium und ähnliches. Allein die Gnade und allein aus Glauben. Und das möchte ich Ihnen mal kurz gegenüberstellen im anthroposophischen Weg. Erstens, allein Jesus Christus. Allein er ist der lebendige Sohn des persönlichen Gottes, keines unpersönlichen Brahman. Der persönliche Gott und Schöpfer der Welt ist nicht identisch mit der Welt, sondern hat die Welt in Freiheit und Liebe souverän geschaffen. ein grundlegender Unterschied zu allen fernöstlichen pantheistischen Vorstellungen, auch in der Anthroposophie. Und sein Sohn Jesus Christus als der Retter ist in diese Welt gekommen, Mensch, Fleisch geworden, um uns zu erlösen, damit er mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Er wurde uns in allem gleich, doch ohne Sünde. Er wurde Mensch wie wir, aber zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Ein geistliches Geheimnis, das wir nie ganz ergründen können. Ich kann jetzt keinen Vortrag über die Christologie halten, aber es gibt auch Kassetten und Bücher, wo Sie das weiter nachlesen können und natürlich die Heilige Schrift selber. Also allein Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, Erlöser und Herr. Wer andere Mächte über oder neben Jesus Christus stellt oder einen anderen Christus verkündigt, als die Bibel es tut, der verkündigt einen anstatt Christus, auf Griechisch Antichristos, einen Antichristus. Ich muss sagen, auch hier in der Anthroposophie ist das leider der Fall, es ist ein anderer Christus, auch wenn der Name gleich ist. Aber schon stutzig kann uns ja machen, dass es immer wieder heißt, der Christus statt Jesus Christus. Wird zwar auch manchmal gesagt, aber zentral ist der Sonnengeist. Matthäus 24, Vers 24, die Warnung vor falschen Christusen. Zweitens, allein die Heilige Schrift, sola scriptura. Allein die Bibel ist die vollgültige, ausreichende und heilsnotwendige Offenbarung Gottes an uns. Wir brauchen keine Erkenntnisse höherer Welten. Wir brauchen keine Akasha-Chronik. Wir brauchen keine Hellseherei. Das ist Gott ein Gräuel. Und, liebe Geschwister und Freunde, wer geistliche Wahrheiten verkündigen will, die über die Schrift hinausgehen oder die gar in Widerspruch treten zu ihrem Gesamtkontext und Wortsinn, Literalsinn, und so ist es auch bei der Anthroposophie, der verkündigt ein anderes Evangelium, ein Anti-Evangelium, Galater 1, Vers 6. Hier heißt es sogar, obwohl wir natürlich die Menschen, die hier verführt sind, lieben und zum Glauben einladen wollen, aber es heißt ja auch so deutlich, wer Menschen verführt mit einem falschen Evangelium, wer das noch verkündigt, der sei verflucht. Das sage nicht ich, das sagt der Apostel Paulus in Gottes Wort, Galater 1, Vers 6. Weil es hier um das ewige Heil, das ewige Seelenheil geht. Hier müssen wir ganz klar scheiden zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis. Drittens, allein die Gnade. Allein die Gnade ist der Ausweg aus der real existierenden und knechtenden Macht der Sünde. Und Sünde heißt Gottesferne, vor allem entstanden infolge des menschlichen Hochmuts, selber wie Gott sein zu wollen, sich selber an die Stelle des lebendigen Schöpfers und Herrn der Welt setzen zu wollen. Ich will keinen über mir dulden, will selber herrschen, selber Gott sein. Das steckt in jedem Menschen von Natur aus. Und mögen wir doch zurückfinden, wenn wir es nicht schon getan haben, zu der kindlichen Abhängigkeit und Geborgenheit im Vater im Himmel. Allein aus Gnaden, das ist der Ausweg aus der Macht der Sünde und nicht ein spekulativer Evolutionsimpuls eines verfälschten Christus, der den Menschen zur Selbsterlösung anspornen will und ihn damit in die Verzweiflung führt. Lesen Sie da mal Römer 3, es ist keiner, der gerecht sei, nicht einer. Und wir werden gerecht allein aus Gnaden im Glauben an Jesus Christus. Und das auch das vierte, allein der Glaube. Der Glaube als die kindliche, vertrauensvolle Annahme des Erlösungsopfers Jesu Christi am Kreuz. Allein dieser Glaube lässt die Gnade im Leben des Christen wirksam werden und schafft Erlösung. Und nicht eine Spekulations- und Erkenntnissucht nach gnostischem Vorbild, die der menschlichen Selbststeigerung dient und Gott verdrängen will. Das Ergebnis lautet somit, anthroposophische Weltanschauung und christlicher Glaube sind unvereinbar. Und wir müssen hier ganz klar warnen und sagen, kehre zurück zum biblischen, unverfälschten Wort Gottes, prüfe hier, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, was ist Erlösung, und lass dich nicht auf angeblich höhere Erkenntnisse ein, die im Widerspruch zu diesem Wort stehen. Und wenn das Wort versucht wird, gewaltsam umzudeuten, ist das eine Verfehlung, ein Fehler und kann nicht zum Heil führen, sondern das ist menschliches Dünken, auch menschlicher Hochmut, sich über das Wort Gottes hier zu stellen. Wir werden sehen, wie sich das dann auch auswirkt auf Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft und Kunst. Lade Sie herzlich ein, auch heute Abend wiederzukommen zum dritten Teil dieses Seminars und wünsche Ihnen hier ja, die wirkliche biblische Erkenntnis im Wort, geführt durch den Heiligen Geist, immer tiefer einzudringen, aber nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und am Herrn und Heiland Jesus Christus, wie er in der Bibel beschrieben ist, unverfälscht festzuhalten. Nun lasst uns stille werden und beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut auf Golgatha, dass kein kosmischer Evolutionsimpuls von dir ausgeht, sondern die persönliche Erlösung deiner Kinder. Und wir danken dir, dass viele von uns dich schon kennen dürfen, möglichst auch alle anderen noch rufen zu dir, dass sie deine Kinder werden. Herr, nun segne uns auch an diesem Tag, behüte uns auf allen Wegen und schenk, wenn wir Menschen begegnen, die anthroposophisch begeistert sind, dass sie doch durch den wirklichen Geist Gottes geführt werden, dich zu erkennen. Und so segne und behüte uns nun, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.